Bevor wir heute so richtig in das Thema eintauchen und uns mit dieser Frage auseinandersetzen, wo findet deine Seele Ruhe, habe ich mir überlegt, vielleicht, dass wir uns ein paar Gedanken darüber machen, wieso wir uns diese Frage überhaupt stellen. Die meisten, die wir antreffen in unserem Umkreis, die würden doch von sich behaupten, es ginge ihnen ganz gut. Die meisten Mitmenschen, denen ich begegne, wissen nicht, was denn mit ihnen nicht stimmen sollte. Aber Gott ist wirklich großartig. Er lässt uns tatsächlich eben nicht in Frieden und wir finden keine Ruhe. Und darauf möchte ich als erstes eingehen. Es heißt ja in Prediger 1 in den Versen 2 bis 4, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht, ein Geschlecht kommt, aber die Erde besteht ewiglich. Und im weiteren Verlauf dieses ersten Kapitels und auch im darauffolgenden Kapitel geht es weiter im Prediger und es wird beschrieben, dass alles so ganz und gar nichtig ist. Der ganze Kreislauf des Lebens, eben die Sonne geht auf und ab, die Winde wehen hin und her, die Flüsse fließen ins Meer und alles ist schon einmal passiert. Es gibt nichts, das irgendein Mensch auf dieser Welt jemals zum ersten Mal erlebt haben wird. Die menschliche Weisheit ist nichtig. Unser ganzer Stolz, die Wissenschaft, auf die wir eben seit der Renaissance so stolz sind, aber wir verändern mit unserer Wissenschaft nichts. Krumme Sachen kann man nicht gerade machen. Und was wir nicht wissen, ist so viel noch, dass man es nicht zählen kann. Die irdischen Freuden sind nichtig. Sich gut gehen lassen mit Wein und Essen, Getränken, sich selbst verwirklichen. Es ist von großen Bauten die Rede, von großen Unternehmungen, von Wohlstand erreichen, sich Mägde und Knechte zutun, Rinder, Schafe, Silber und Gold und Schätze. Es ist sogar von der Wollust die Rede, Frauen über Frauen, und doch ist alles nichtig. Denn es kommt der Tod für alle, und die Arbeit und alle Mühe ist nichtig. Die Bibel sagt uns das ganz klar, aber wieso sehen wir das nicht? Oft ist es sogar das Gegenteil. Lieben wir nicht sehr oft unsere Arbeit? Verwirklichen wir uns nicht oft sogar darin und glauben, dass wir damit einen ganz persönlichen und hoffentlich auch einen überragenden Beitrag zu leisten vermögen? Wir vergessen, dass unser Name sehr bald einmal vergessen sein wird. Wer von uns weiß noch, wie sein Urgroßvater hieß? Und die, die das wissen, wer weiß noch, wer der Ur-Urgroßvater war? Und schon merken wir, sogar in der eigenen Familie geht unser Wissen kaum 4 Generationen zurück. Und alle anderen bekannten historischen Figuren, die werden nur so bekannt, wie das von den jetzt lebenden Menschen gewollt ist. Wieso sehen wir das nicht? Weil es in unserer sündhaften Natur ist, es nicht zu sehen. Ist euch auch schon aufgefallen, dass dieser Teil der schwierigste Teil ist, immer wenn wir daran sind, jemandem das Evangelium näher zu bringen? Die Fälle, wo jemand scheinbar von sich aus merkt, dass etwas nicht stimmt, wo jemand von sich aus nach einem tieferen Sinn sucht, weil er oder sie keinen Frieden haben kann, die Fälle sind irgendwie einfach. Da kann man kommen mit dem Evangelium und man kann sagen, es gibt diesen Sinn des Lebens. Aber die Mehrheit der Menschen, mit denen ich rede, die merken gar nicht, oder wohl eher, sie verdrängen es oft ganz gut, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich werde also als nächstes vor allem darauf eingehen, was Sünde ist und was es mit uns und der Welt gemacht hat, damit wir verstehen können, warum wir denn überhaupt einen Ort des Friedens suchen müssen. Wir können dann vielleicht besser verstehen, obwohl wir uns das immer und oft nicht eingestehen wollen, dass eben irgendwas nicht stimmt. Dazu möchte ich auf diesen Urzustand zurückgreifen. eine alte Geschichte, die ich schon als Kind immer geliebt habe, nämlich am Anfang der Welt, als Gott die Welt schuf. Und da schuf er die Welt, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen. Und es heißt im 1. Mose Kapitel 1 in Vers 24, dass Gott, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und in Vers 31 heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Gott und die Menschen vereint, das war der Urzustand. Gott war mit den Menschen und es war sehr gut, bedeutet, dass damals alles dem Willen und dem Wesen Gottes entsprach. Mit Gott vereint zu sein, bedeutete verbunden zu sein mit dem Ewigen, dem Heiligen, dem Quell allen Lebens. Und es fehlte uns deshalb an nichts, weder körperlich noch geistlich. Der Urzustand war eine Welt mit einem absoluten Anknüpfungspunkt. Und auf diesen Punkt werde ich noch ein paar Male eingehen. Gott als absoluten Anknüpfungspunkt. Gott, der Ewige, der sich eben nicht ändert, als absoluter Wert. Absolut heilig, absolut gerecht, aber auch absolute Güte, absolute Liebe, Gnade und Treue. Absolut die einzige Quelle von absolut allem bis in die Unendlichkeit und Ewigkeit. Und diese absolute, alles umschließende Quelle des Lebens war mit uns. In ihr, in Gott, hatten wir Zugang zu allem, was wir brauchten. Ich muss hier noch anfügen, dass durch diesen Anschluss an die ewige Quelle des Lebens wir für die Erfüllung aller unserer Bedürfnisse, eben körperlich oder geistig, nicht darauf angewiesen waren, irgendetwas für uns selbst zu besitzen, unser Eigentum zu nennen. Schließlich hatten wir in und mit Gott ja alles. Die Rolle, die uns Gott auf dieser Welt gab, gleicht denn auch eher jener eines sogenannten Sachwalters als jener des Eigentümers. Es heißt in 1. Mose Kapitel 2, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Es ist eben nicht von einem Eigentümer die Rede und es ist auch nicht davon die Rede, dass wir mit der Schöpfung, die uns Gott in unsere Hände gab, alles machen können, was wir wollen. Es ist davon die Rede, dass wir ihn bebauen und erhalten sollen. Wie ein Sachwalter sollten wir also diesen Garten nutzen, einsetzen und erhalten. In der Schweiz definiert das Zivilgesetzbuch den Begriff des Sachwalters als einen Verwalter von einem Sammelvermögen, eben im klaren Gegensatz zu einem Eigentümer des Vermögens. Wir gehen später nochmal ein auf dieses Bild dieses Sachverwalters. Das ist also dieser Urzustand. In diesem Urzustand müssen wir uns nicht mehr auf die Suche begeben nach einem Ort des Friedens. Und dann passierte es. Was? Der Sündenfall. Der Mensch sündigte oder wandte sich von Gott ab. Wie wir alle wissen, aß der Mensch von der verbotenen Frucht, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Es heißt dann im 1. Mose 3, Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust war für die Augen und ein begehrenswerter Baum, weil er weise macht. Haben wir uns schon mal gefragt, was denn daran so schlimm sein soll? Was hat denn Gott dagegen, wenn wir etwas weiser werden? Was hat Gott dagegen, wenn wir, wie er, zwischen Gut und Böse unterscheiden können? Nun, Gott gab uns Menschen eine bestimmte Rolle und er erlaubte uns in dieser Rolle über die von ihm geschaffene und in unsere Hände gegebene Welt zu herrschen. Im 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 heißt es da, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht.
Und im 1. Mose 2, Vers 19 heißt es, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Es war Ausdruck dieser Rolle über die Schöpfung, die uns Gott in unsere Hände gab, zu herrschen, dass wir das Vorrecht hatten, die Dinge beim Namen zu nennen, die Namensgebung. Den Wesen Namen geben zu können, war Ausdruck eben dieser Herrschaft. Wir entscheiden damit über die Identität der uns Untergebenen. Wenn wir uns überlegen, dann ist das auch noch heute so und das war schon immer so. Namen stiften Identität. Ich möchte darauf nicht groß eingehen heute, aber Könige, Päpste und so wechseln noch heute ihre Namen, sobald sie auf den Thron steigen, weil sie damit zum Ausdruck bringen wollen, dass sie damit eine neue Identität bekommen. Demokratisch gewählte Präsidenten tun das in der Regel nicht, weil es, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, aber in der Regel sich hier um ein zeitlich begrenztes Amt handeln sollte und nicht jemand grundlegend seine Identität wechselt. Auch in der christlichen Tradition finden wir das. Wir drücken oft mit der Taufe unter anderem aus, dass wir eine neue Identität angenommen haben. Und bei Kindern ist die Taufe auch heute noch oft mit der Namensgebung irgendwie verbunden. Aber wir vergessen, dass unsere Rolle, die uns Gott dazu gestand, nie eben eine absolute Rolle war. Es war immer nur eine relative Rolle. Im Auftrag Gottes herrschten wir über die Welt, die er erschuf. Es ginge heute wohl zu weit, genau auszuführen, weshalb genau Gott überhaupt den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen schuf. Er hätte es ja schließlich auch einfach weglassen können. Gott hätte uns die Wahl einfach ersparen können, die Möglichkeit ersparen können, überhaupt zu sündigen. Aber wir nehmen für den heutigen Zweck einfach mal an, dass auch die Erschaffung eben dieses Baums, eben der Möglichkeit für den Menschen zu sündigen, zu Gottes Ratschluss gehört und dass es ganz besonders dazu beiträgt, dass eben das Werk Gottes, seine Schöpfung, in seinen Augen sehr gut, also perfekt sein konnte. Aber als Gott uns in diesen Garten setzte, gebot Gott den Menschen etwas. Er gab uns zu verstehen, dass wir innerhalb des von ihm gesteckten Rahmens herrschen sollten. Wir waren Herrscher, solange wir in ihm waren und ihm gehorchten. Das ist das, was ich mit relativer Rolle meine. Unsere Herrschaft und alles, was wir hatten, ist und war von Gott abhängig. Das Gebot war, wie wir eben wissen, eben von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen nicht zu essen. Da steht dazu im 1. Mose 1, Verse 16 und 17, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen, sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Irgendetwas schien unseren Vorfahren hier an dieser eben relativen Rolle nicht gefallen zu haben. Wir strebten nach mehr. Wir wollten sein wie Gott. Und wir wollten unabhängig sein von Gott. Und so gelang es der Schlange, uns zu verführen. Es steht dazu im 1. Mose 3, Vers 5. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Nochmal. Was genau hat Gott für ein Problem damit, dass wir erkennen, was gut und böse ist? Ist es denn etwa nicht gut, wenn wir auch ohne Gott dazu imstande wären, zu unterscheiden? Genau wie die Namensgebung Ausdruck war unserer Herrschaft über die Schöpfung, die uns Gott in unsere Hände gab, ist die Erkennung von Gut und Böse ein Ausdruck des Richtertums. Und das wiederum ist nur dem absolut Höchsten vorbehalten. Zu entscheiden, ob etwas gut oder böse ist, ist dem vorbehalten, dem die höchste Stellung gehört. Die Bibel macht sogar deutlich und erwähnt, eben in dem vorhin genannten Vers, dass die Schlange uns vor allem damit verführte und zuerst erwähnte, ihr werdet sein wie Gott. Unabhängig von Gott entscheiden zu wollen, was gut und böse ist, würde unsere relative Herrschaft in eine absolute verwandeln. Selbst entscheiden zu können, was gut und böse ist, müsste uns auch erlauben, entgegen Gottes Definition etwas als gut oder als böse zu definieren. Und was geschah dann? Es ist oft ein bisschen ironisch, aber die Bibel zeigt uns immer wieder, dass Gottes Strafe sehr, sehr oft genau darin besteht, uns Menschen genau das zu geben, was wir wollen. Wir wollten unabhängig sein von Gott, wir wollten alles selbst tun können und genau dazu verdammte uns Gott. Was sind die Auswirkungen von diesem Sündenfall? Wir kommen eben zu dem Teil meines Vortrags, wo wir hoffentlich der Antwort zur Frage näher kommen, die wir uns in der Einleitung gestellt haben. Wieso stellen wir uns die Frage nach der Quelle des Seelenfriedens überhaupt? Was genau stimmt denn mit uns nicht mehr? Was nicht mehr stimmt, ist, dass wir Menschen dazu verdammt sind, ein Leben ohne Gott zu führen. Es entspricht uns, weil es unserer sündigen Natur entspricht. Wie beim ersten Sündenfall streben auch wir heute immer noch danach, alles ohne Gott zu verwirklichen, unser Leben ohne Gott zu gestalten, uns nur auf uns und nicht auf Gott zu verlassen und unabhängig zu sein von Gott. Die Bibel erzählt uns, wie wir aus dem Garten Eden vertrieben wurden, eben weg von dieser Gemeinschaft mit Gott. Und zunächst gab es keinen Weg mehr zurück. Gott ließ den Eden durch die Cherubim bewachen und der Weg dahin wurde gänzlich unzugänglich für uns. Der Mensch verlor den Anschluss an eben diesen einzigen absoluten Wert an Gott. Fortan sollte es Arbeit bedeuten, um unser Leben und unseren Fortbestand zu sichern. Es heißt dazu im 1. Mose Kapitel 3, Vers 16, und zur Frau sprach er, Gott, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und danach in 17 bis 19, und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deines Willen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du Brot essen und so weiter. Es ist noch lustig, im letzten Jahr bei der Geburt unseres zweiten Sohnes im Geburtssaal gab es eine Hebamme, die konnte kein Deutsch, sondern nur Englisch. Und so mussten wir uns mit ihr auf Englisch über Geburtswehen und so unterhalten. Und da ist mir dabei aufgefallen, dass lustigerweise auf Englisch das Wort für Wehen, Geburtswehen, Labor ist. Also auch Arbeit und Mühe. Das passt gut zu dieser Strafe, die Gott uns aufgrund von diesem Sündenfall gegeben hat, dass von jetzt an alles Mühe und Arbeit sein soll. Es ist also richtig, dass die Arbeit dann eingeführt wurde, uns anverlegt als Strafe für unsere Abwendung von Gott. Jede Form von Arbeit, jede Mühe, jeder Schmerz sollte uns fortan immer wieder vor Augen führen, dass wir das nur haben, weil wir den Ursprungszustand durch unsere Sünde verloren haben. Das heißt, weil wir den Anschluss an eben diese ewige Quelle an Gott verloren haben. Es hieß vorhin, das habe ich vorgelesen, dass Gott uns nach seinem Bilde schuf. Und deshalb merken wir manchmal tief in uns drin, da ist noch etwas in uns. Irgendetwas, das noch so vage an dieses Bild Gottes erinnert, an wenigstens einige seiner Eigenschaften. Und tief im Innern ahnen wir noch oder glauben wir eine Vorstellung davon zu haben, was eben gut und was böse ist. Und deshalb steckt irgendwas noch in uns, das auch heute noch nach dem Ewigen, nach dem Unendlichen, nach Gerechtigkeit, Güte und Liebe strebt. Aber wir meinen bis heute, dass wir das außerhalb von Gott finden können. Und genau dieses Dilemma zeichnet uns bis heute aus. Wir streben nach dem Unendlichen. Wir wollen selbst unendlich lange leben. Wir wollen unendlich stark sein, unendlich schön sein, unendlich reich sein, möglichst viel besitzen, unendlich geliebt werden. Aber wir suchen überall danach, außer bei dem Einzigen, wo wir es auch tatsächlich finden könnten. Und seither bestimmt genau das unser Leben. Die Verhaltensökonomie beginnt oft in der allerersten Vorlesung damit, dass den Studenten klargemacht wird, unsere Welt wird regiert von der Knappheit der Ressourcen. Alles in unserem Leben dreht sich nur darum, wie Menschen mit genau dieser Knappheit umgehen können. Alles, was Wert hat, wird darüber definiert, ob wir es im Überfluss besitzen oder ob es rar ist. Diamanten wären wohl günstiger, wenn es die wie Sand am Meer gäbe und wenn ich die ganz einfach finden könnte wie Kieselsteine da draußen auf dem Gehsteig. Unser Leben ist deshalb so kostbar, weil es uns so kurz erscheint und vor allem, weil uns bewusst ist, dass es vergänglich ist. Dieses Streben nach dieser Unendlichkeit hat auch noch einen anderen Nebeneffekt. Es gibt kein Genug mehr. Nichts ist so viel, so gut, so schön, so lang, dass es uns dauerhaft erfüllen könnte und befriedigen könnte. Wir gewöhnen uns so schnell an alles, dass es immer gleich noch etwas mehr sein darf. Immer reicher, immer schöner und immer mehr. Und die Welt scheint uns genau in diesen Absichten in jeder Hinsicht zu unterstützen. Alles, was wir tun, alles, was wir lernen in diesem irdischen Leben, ist darauf abgezielt, dass wir besonders gut und besonders viel erreichen können. Und dann teilen wir das mit unseren Leuten und mit unserem Umfeld. Und weil uns eben dieser absolute Fixpunkt, weil Gott in unserem Leben fehlt, nehmen wir mit einer relativen Skala vorlieb. Weil es eben keinen Fixpunkt mehr gibt, der uns fühlen lässt, dass wir tatsächlich genug haben, the sky is the limit. Und was wir damit oft sagen, ist, dass es eben kein Limit mehr gibt. Weil dieser Fixpunkt fehlt, ersetzen wir ihn durch uns selbst. Wir wollen unabhängig sein von Gott und, wie ich schon sagte, Gott bestraft uns genau deshalb genauso. Und weil ich immer mehr brauchen werde, ist ein echter Weltfriede, wie das gewisse Utopisten anstreben für diese Welt, nicht mehr möglich. Weil jeder von uns möglichst viel haben will in einer Welt ohne Gott, wo alles begrenzt sein wird, werden wir uns immer um alles streiten. In manchen Kulturen ist das offensichtlicher und kompetitiver, wie woher ich komme, bei den Chinesen zum Beispiel. Da wachsen die Kinder auf im Bewusstsein, das ganze Leben ist ein Vergleich. Du musst früher als die Kinder der Freunde deines Vaters gehen lernen. Du musst früher sprechen lernen. Du musst in der Schule die besseren Noten haben. Du musst den besseren Job haben. Du musst mehr verdienen. Du musst die schönere Frau haben und, und. Sehr ausgeprägt. In manchen Kulturen, wie vielleicht in der Schweiz, ist das ein bisschen subtiler. Hier trägt man den Wettbewerb oft nicht ganz so offen zur Schau. Aber auch hier gilt, ich bin mir selbst am wichtigsten und zuerst müssen meine eigenen Bedürfnisse befriedigt werden. Ein Beispiel, wo man dann hört, dass man doch besser dastehen möchte als andere, dass man sich nicht herablassen möchte, ist die ganze Flüchtlingsdiskussion zum Beispiel. Das Boot ist voll. Das hat man auch schon vor 60 Jahren gehört. Man fragt sich jetzt vielleicht, wieso erlaube ich mir zu behaupten, dass auch in einem Land wie der Schweiz, das punkto Spendenfreundlichkeit an der Weltspitze fungiert, wieso erlaube ich mir eine solche Bemerkung? Und genau diese Frage bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Der größte Fluch in Gottes Strafe besteht eben darin, dass wir nach all dem streben, immer noch, gleichzeitig aber das immer außerhalb einer Beziehung mit Gott zu erreichen versuchen. Das verdammt uns geradezu dazu, uns immerzu nur auf uns selbst zu verlassen. Natürlich verstärkt das unsere Gier und unsere Selbstliebe, und das ist ein Teufelskreis, der alles wieder verschlimmert. Martin Luther hatte genau diese Erfahrung. Er hatte seelisch keinen Frieden, weil er merkte, dass wir niemals Ruhe finden können, wenn wir uns auf uns selbst verlassen müssen. Deshalb müssen wir uns eine scheinbare Abhilfe verschaffen, etwas, das uns mindestens ein oberflächliches Gefühl von Sicherheit geben kann. Und genau hier komme ich nochmal auf das Bild des Sachwalters zurück. Dieses Verständnis haben viele von uns schon lange aufgegeben. Aber der große Unterschied zwischen uns heute und vor dem Sündenfall ist auch, dass wir jetzt besitzen wollen, nicht nur verwalten. Es soll uns und ausschließlich uns gehören. Und so lässt sich unsere jetzige Situation ganz kurz wie folgt beschreiben. Wir sind Sünder und als solche von Gott getrennt. Wir sind deshalb auf uns alleine gestellt. Und wir brauchen aber trotzdem irgendeine Form von Sicherheit, um Ruhe zu finden. Deshalb wollen wir besitzen und nicht nur verwalten. Wir streben immer noch Unendlichkeit, weil wir das Gefühl haben, alles oder nichts von dem, was wir besitzen, ist in der Lage, uns wirklich diese Sicherheit zu geben. Deshalb streben wir nach mehr. Wir kämpfen gegen das Vergängliche an, indem wir möglichst viel von dem haben wollen. Ohne Bezug auf einen absoluten Fixpunkt beziehen wir uns auf das Relative. Also wir müssen mehr haben als die anderen, besser sein als die anderen, beliebter sein als die anderen. Wer auf dem Markt heute erfolgreich sein möchte, der muss den Menschen genau das bieten. Das Gefühl, mehr zu haben und deshalb sehr einfach und viel mit anderen mitteilen zu können, besser zu sein, beliebter zu sein, sehr viele Likes zu haben. Ja, ich spreche die digitale Welt auch an. Und genau wegen dieser Situation sagt uns die Bibel zum Beispiel in Prediger, dass alles nichtig ist. Wie tollkühn ist es denn, dass wir nach all dem streben, aber außerhalb von dem einzig wahren Gott, der einzigen Quelle allen Seins, dem einzigen absoluten Wert, den wir haben. Und so kommen wir zum Punkt, wie finden wir hier einen Ausweg und was verschafft uns Hoffnung? Dass es in der Welt so viele Religionen gibt, ist eher ein Hinweis darauf, dass in den Menschen tief im Innern irgendwo noch bewusst ist, dass irgendwas verloren ging. Aber die meisten Religionen lösen sich nicht von eben diesem urmenschlichen Fehler, es immer wieder auf die eigene Faust zu versuchen. Sie geben deshalb scheinbar eine Antwort auf die Frage, was man tun muss, um das ewige Leben zu erlangen. Die Bibel gibt uns viele Beispiele. Es gibt ein gutes Beispiel in Matthäus 19. Da ist von diesem Jüngling der Rede, der zu Jesus herzueilt und ihn dann fragt, mein guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Es wäre schon die falsche Frage, was muss ich tun, impliziert schon, dass es irgendwas gibt, irgendetwas, das in meiner Macht steht, irgendetwas, das ich tun kann, um das ewige Leben zu erlangen. Das Gute an der Situation ist, dass diesem Jüngling offenbar klar ist, dass er etwas braucht. Wenn die Situation, in der wir uns jetzt befinden, sich nicht irgendwie ändert, wenn es nicht irgendeinen Ausweg gibt, dann sehe es düster aus für uns. Zur Überraschung des Jünglings gibt ihm Jesus als erstes nicht die Antwort, die er erwartet, sondern einen Hinweis auf das, was wirklich zählt im Leben. So antwortet ihm Jesus in Matthäus 19, Vers 17. Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Weil denn ihn der Jüngling als guter Meister ansprach. Niemand ist gut als Gott allein. Und damit deutet Jesus genau auf das, worauf wir auch heute kommen werden. Ruhe, seelischen Frieden, ein für alle Mal, werden wir nur bei Gott finden. Wir müssen uns auf diesen Urzustand besinnen und alles aus dem Weg schaffen, was zwischen uns und Gott steht. Der Rest der Geschichte ist wohl jedem hier bekannt. Jesus weist ihn dann danach auf die Gebote hin und sagt, dass er die Menschen lieben soll. Und Jesus sagt das, weil wir die Menschen lieben sollen, weil wir Gott lieben sollen. Jesus zeigt ihm mit der Aufforderung, sich dann von seinem Hab und Gut zu trennen und ihm nachzufolgen auch, dass der Jüngling eben dieses Gebot Gottes nicht einhalten kann, weil er sich selbst zu stark und Gott zu wenig liebt. Es gibt ja noch so etwas wie eine kleine Nachbesprechung, wo die Jünger und Jesus weiter über diese Frage diskutieren. Und als den Jüngern bewusst wird, wie schwierig es ist, vor Gott das ewige Leben zu erhalten, entsetzen sie sich und fragen, wer denn überhaupt gerettet werden kann. Und Jesus sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und genau hier kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich dann heute Nachmittag schon der Dritte im Bunde bin. Auch ich komme mit dem Evangelium. Es ist eines dieser so unzähligen Hinweise in der Bibel, dass unsere Rettung in diesem Aspekt ganz viel mit unserer Sünde zu tun hat. Wir müssen endlich lernen, nicht mehr auf uns selbst, sondern ausschließlich auf Gott zu vertrauen. Es gibt nichts, das wir aus eigener Kraft tun können, um diese Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Deshalb gab uns Gott seinen Sohn, der für uns und unsere Sünden starb und auferstand. Die Gnade Gottes in unserem Herrn Jesus Christus beginnt mit unserem ersten Schritt, uns eben nicht mehr Gott gleichsetzen zu wollen, sondern vor ihm anzuerkennen, dass wir Sünder sind und dass wir ihn brauchen. Es ist ein erster Schritt, uns nicht mehr auf uns selbst, sondern nur noch auf Gott zu verlassen. Die Antwort also auf die Fragen von heute, wo findet deine Seele Ruhe? Wir finden Frieden nur dann, wenn wir mit Gott Frieden schließen können. Und Friede gibt es da nur in der Erlösung durch Christus, im Versprechen Gottes, dass diese Welt, wie wir sie heute erleben, vorbeigehen wird. Dieses Streben, dieses nichtige Streben nach Unendlichkeit in einem wahnsinnigen Umfeld, wo wir das außerhalb von Gott tun, das wird vorbeigehen. In Christus hoffen wir auf die erneuerte Welt, welche uns wieder mit Gott, unserer einzigen und absoluten Lebensquelle, für immer und ausschließlich, das heißt eben ohne die Versuchung durch unsere eigene sündhafte Natur, die uns heute noch begleitet, verbindet. Ich möchte schließen mit einem der vielen Verse in der Bibel, die uns in der Hinsicht Mut und Zuspruch bringen sollen, mit Epheser 2, den Versen 13 und 14. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede.